Profil Podcasts.
Die Pandemie war ein paar Wochen alt, als die Intensivmedizinerin Stefanie Neuhold, Profilredakteurin Edith Meinhardt, Einblick in ihren Arbeitsalltag in der Corona-Krise gewährte. Seither gab es im Leben der Ärztin viele Höhen und Tiefen, schöne Erfolge und zermürbende Rückschläge. Neuhold leitet die Intensivstation an der 4. medizinischen Abteilung mit Infektions- und Tropenmedizin der Klinik Favoriten, ehemals Kaiser-Franz-Josef-Spital. Es ist das Corona-Krankenhaus Nummer 1 in Wien. Alle Patienten, die nach einer Infektion mit dem Virus stationär behandelt werden müssen, landen zunächst hier. Erst wenn sämtliche Betten voll sind, übernehmen andere Spitäler. Am 27. Februar 2020 wurde auf Neuholz Station der erste Covid-Intensivpatient eingeliefert. Mittlerweile sammeln hier 220 schwer erkrankte Menschen kommen und gehen und viele auch sterben. Zeit nachzufragen, wie es der Intensivmedizinerin geht, persönlich und als Ärztin, und was man über die Behandlung des Virus gelernt hat.
Also ich würde Sie gleich gern zu Beginn einmal fragen, wie es Ihnen geht, persönlich und als Ärztin.
Es geht mir gut und viel mehr habe ich jetzt nicht gesagt.
Wie schauen Sie denn auf dieses Jahr zurück?
Also ich gehöre zu den wenigen Menschen, die das nicht alles schrecklich gefunden haben. Mhm. Es war ein besonderes Jahr und es war ein anstrengendes Jahr und es war auch ein trauriges Jahr und für viele Menschen sicher ein schlimmes Jahr, aber es war auch sehr aufregend und sehr intensiv und in meiner Sparte Intensivmedizin eine Herausforderung, die auch Spaß gemacht hat.
Ja, Sie waren ja quasi da wirklich im Zentrum, weil Ihr Spital, das Corona-Spital der Stadt Wien, ja, ist und Ihre Intensivstation quasi auch die Intensivstation Nummer 1, kann man sagen.
Oder? Genau, wir haben die ersten Patienten gehabt in Wien und wir waren dann lange Zeit, waren wir auch die Einzigen, weil die Inzidenz dann niedrig war. Und seit der zweiten Welle sind ja wieder viele andere Spitäler in Wien auch damit beschäftigt und überall in Österreich. Aber wir machen das durchgehend seit Ende Februar eigentlich. Mhm. Behandeln wir nur Covid-19.
Gab es für Sie da eigentlich Atempausen oder gar Urlaub? Oder haben Sie
durchgearbeitet? Ja, wir haben schon im Sommer ging die Zahlen ja dann sehr zurück und wir haben schon auch alle Urlaub, also die meisten von uns haben im Sommer Urlaub gehabt, nicht wahnsinnig lange, 10 Tage, 2 Wochen, aber habe ich durchaus genossen, weil ich wusste auch die ganze Zeit, dass diese Erkrankung zurückkommen wird, riesig groß und riesig viel und dass das eine Atempause ist. Mir war das wahnsinnig bewusst. Und ich habe mich wahnsinnig daran erfreut, dass meine Kinder schwimmen konnten und habe auch gefunden, waren sehr vorsichtig natürlich die ganze Zeit, aber mit viel Abstand und weit weg von allen anderen haben wir den Sommer genossen, wie es ging.
Aber auch so um Kraft zu sammeln für das, was Sie wussten,
dass wir wussten, was auf uns zukommt.
Sie haben ja auch Kinder ein Kind im Schulalter.
Eines in der Schule, ja.
Geht das Intensivmedizin und Homeschooling haben Sie ja auch gehabt?
Nein, Gott sei Dank. Also im ersten Lockdown war er tatsächlich zu Hause. Aber seit dem zweiten Lockdown geht er in die Notbetreuung.
Okay, weil das wäre... Ja. Ja, da ging es Ihnen
wie viel. Die Kleine geht auch in den Kindergarten. Also ich nehme dieses Service in Anspruch, weil ich brauche es auch und die Kinder gehen und es funktioniert für uns, Gott sei Dank.
Wie wir vor ein paar Monaten geredet haben, da haben Sie gesagt, es war noch nicht ganz klar, ob das Gesundheitssystem und Ihr Spital an die Grenzen kommen wird. Mhm. Ist das an die Grenzen kommen der Kapazität?
Also unser Spital jetzt nicht. Ich denke, es war, wann war denn die Höchstphase für uns? Ich glaube im November oder so. Da waren schon auf einmal sehr, sehr viele Patienten in sehr, sehr vielen Spitälern überall in Österreich. Und da wurden teilweise auch neue Intensivbetten geschaffen. Jetzt weniger in Wien, aber zum Beispiel in Oberösterreich, was ich weiß. Was, glaube ich, extrem schwer ist, die dann entsprechend zu besetzen. Und wir haben das natürlich schon gespürt. Man spürt ja die größeren Zusammenhänge. Wir haben unsere Anzahl von Betten und die waren immer voll. Wir können die Patienten
die 10
nicht
Betten,
woanders, ja, genau, wir können sie nicht woanders hinlegen. Die sind, wenn sie voll sind, sind sie voll, aber man spürt natürlich den Druck und
dass schon Leute
wir waren. Haben jetzt nicht triagiert in dem Sinn, dass wir aber man bedenkt es irgendwie mit, man trifft, wenn man Entscheidungen trifft, schwingt das einfach mit.
Also Sie waren so in der Nähe der Triage dann schon.
Ja, ja.
Aber das haben Sie, glaube ich, beim letzten Mal auch gesagt, sind Sie ja in der Intensivmedizin in gewisser Weise immer ein bisschen. Also
genau, also Entscheidungen zu treffen, so in Grenzbereichen, das gehört für uns dazu und auch zu einzuschätzen, für wen können wir. Bei wem ist es sinnvoll, diese doch sehr belastende und invasive und auch schmerzhafte Therapie anzubieten und bei wem kann das nicht zu einem Ziel führen. Und man sollte deshalb besser eine andere Therapie anführen, eben eine, die sich auf die Symptome konzentriert, auf die Beschwerden, aber jetzt nicht mehr, dass die Heilung als Ziel hat. Also eine Therapie bekommt immer jeder, aber das Therapieziel ist halt unterschiedlich. Mhm. Also versuche ich jetzt hier um jeden Preis ein Leben zu retten, was ja für den Betreffenden auch durchaus sehr beschwerlich ist. Oder sage ich, ich kann wahrscheinlich dieses Leben nicht mehr retten, aber die Zeit, die da ist, die versuche ich jetzt hier eine möglichst gute Zeit noch anzubieten, ohne Schmerzen, ohne Atemnot. Wie versuche, kann ich Angehörige hier noch herholen? Wie kann ich diese Zeit, die uns den Menschen geblieben ist, möglichst gut noch gestalten?
Ich habe ein Paper gelesen, wo Sie mitgeschrieben haben über die ersten 6 Monate der Pandemie, wo Sie quasi die Learnings ein bisschen zusammengefasst haben. Und da heißt es, dass am 27. Februar, glaube ich, haben Sie den ersten Covid-Patienten bekommen. War das ein Mann, eine Frau?
Ja, es war ein Mann.
Und erinnern Sie sich noch an ihn?
Ja, es war ein älterer Herr, wie oft. Es ist ja eine Erkrankung, die sehr oft ältere Menschen betrifft. Und es war Gott sei Dank ein guter Verlauf. Also der war zwar intubiert und beatmet eine ganze Weile, aber der wurde gesund entlassen. Soweit ich weiß, geht es ihm immer noch gut.
Ah, okay.
War natürlich eine gute Sache, dass der allererste Patient das gleich geschafft hat, weil der zweite gleich dann leider nicht mehr, soweit ich weiß.
Und hat man da als Ärztin eine besondere Beziehung zum Patient Nummer 1? Weil den haben Sie auch noch in Erinnerung.
Ich war, wie der aufgenommen wird, war noch in Karenz. Ich bin dann aber zurückgekommen. Also aufgenommen habe ich ihn nicht. Das haben andere. Insofern habe ich jetzt nicht so, ich habe ihn dann schon gesehen, aber gegen Ende hin. Mhm. Aber ich weiß, dass, ich glaube, einer unserer Oberärzte hat sogar, sieht ihn sogar gelegentlich, weil der auch zu uns in die Ambulanz kommt, so ein Nachkontrollen.
Mhm. Und wie geht's ihm? Der hat das ganz gut überstanden?
Ja, ja.
Und das war ein gutes Omen quasi.
Ja, ja, Gott sei Dank. Ja, ja. Ja, wir waren am Anfang natürlich auch sehr gestresst bei den ersten Patienten. Also der Gedanke, dass einer von denen sterben könnte und ganz Österreich schaut zu. Die ersten waren ja durchaus noch, da hat man noch genauer natürlich hingeschaut. Aber irgendwann musste es halt dann passieren. In der Intensivmedizin. Also wer mal bei uns kommt, ist einmal in unser Stockwerk schafft, ja, da ist eine gewisse Ernsthaftigkeit schon angebracht.
In dem Paper ist gestanden, ich glaube, das war dann Ende August, wenn ich das richtig gezählt habe, dass Sie 120 Covid-19-Patientinnen behandelt haben. Das werden jetzt schon mehr sein. Wissen Sie zufällig, wie viel das jetzt insgesamt sind?
220 etwa.
220. Aber die merken Sie sich nicht alle, oder?
Nein, aber wir führen natürlich... wir führen natürlich Buch über die ganzen Patienten. Also,
und haben sich die Patientinnen verändert hinsichtlich Geschlecht, Alter, Merkmale?
Immer wieder. Wir haben ganz viele Wellen gesehen. Wir haben das ja wirklich hautnah miterlebt. Jede Art von Ausbruch, während unsere ersten Patienten ja häufig noch als Anamnese hatten, Jagdmesse, Kreuzfahrt. Es waren durchaus... wohlhabende, gut situierte Menschen, kam dann Lagerarbeiter, Postverteilungszentrum und so weiter. Und es gab auch Phasen, wo wir das Gefühl hatten, die Patienten sind alle miteinander verwandt und verschwägert und bekannt. Es gab halt dann so Ausbrüche, Riesenausbrüche, weiß nicht, Hochzeit und so. Und davon lagen dann, weiß ich, wie viele bei uns. Also in den Monaten, wo wir das einzige Covid-Spital in Wien waren, kannten wir natürlich wirklich jeden Patient. Und man hat das auch an den Namen der Patienten gesehen, wo die gerade herkommen. Also da gab es ganz viele, es war ganz interessant zu verfolgen.
Das ist interessant, ja.
Ja, das war wirklich faszinierend.
Das heißt, zuerst die wohlhabenden Mobilen, auch weil sie nicht schick waren in Lech, und dann die Systemerhalter. Und
dann die Systemerhalter, die weit weg auch von der Information vielleicht, zu denen sich das vielleicht auch überhaupt nicht durchgesprochen hatte, und die da halt irgendwo Backeln in der Kälte geschupft haben und so.
Ja, hat sich das auch dann vom Alter unterschieden? Die waren dann jünger?
Ja, auf jeden Fall. Es gab immer wieder Phasen mit deutlich jüngeren Patienten und dann wieder, dann wurden sie wieder älter. Wir haben jetzt schon alles gesehen, glaube ich.
Alle Aber Schichten. Das ist eigentlich total interessant. Alle Herkünfte. Ja. Nämlich auch soziologisch. Aber reden Sie da jetzt von Ihrer Station, von Ihren 10 Betten?
Ich rede von meiner Station und von meinem Spital, von meinem Haus. Also wir sind ja, wir haben ja noch zwei große Normalstationen, auf denen auch eben mit Hochflusssauerstoff beatmet wird. Also ich rede von allen zusammen, weil wir kennen ja das auch die Normalstationspatienten natürlich nicht so gut, aber wir wissen ungefähr, was sich so abspielt, auch in den anderen Stockwerken.
Und haben Sie da, das finde ich nämlich jetzt soziologisch so interessant, über die Pandemie auch was gelernt, was Sie über Pandemien bis jetzt nicht so wussten?
Ich wusste, glaube ich, überhaupt nicht so viel über Pandemien bisher.
Oder zumindest nicht
über Pandemien. Aber ich hatte bis noch nicht so, wir haben sicher noch nie diese vielen Zusammenhänge gesehen, dass der Patient von Bett 3 den Patient von Bett 7 eigentlich kennt. Und das war schon alles sehr unmittelbar. Und dass noch 5 aus dem Kretzel oder der Berufsgruppe oder der Kirche auf der Normalstation sind. Und natürlich auch, was wir auch oft leider sehen mussten, waren, dass ein Ehepartner schon bei uns auf Intensiv war und der andere noch auf der Normalstation, was oft auch sehr schwierig war.
Ich meine, als Normalbürgerin hat man das Gefühl gehabt, in den vergangenen Monaten, da hat es irgendwie junge Leute erwischt und ältere und es hat irgendwie die unterschiedlichsten Verläufe gegeben. Ist das für Sie als Medizinerin auch so, dass die Krankheit so etwas Unberechenbares behalten hat?
Sie hat auf jeden Fall immer noch etwas Unberechenbares behalten. Wir wissen immer noch nicht ganz, wir wissen schon Wir sehen schon auf einen Blick, wer besonders gefährdet ist.
Woran?
Das eine ist das Alter natürlich. Mhm. Und das andere ist, hat sehr viel mit Gewicht und so Stoffwechselerkrankungen. Die sind einfach die gefährdeteren Patienten. Also die Patienten, die dick sind und schon Gefäßerkrankungen haben.
Auch Zuckerkrankheit bekannt, oder solche
Dinge? Ja, bekannt oder nicht bekannte Gefäße. Alles, was den Gefäßen zusetzt, den Blutgefäßen, eben Zuckerkrankheit, Bluthochdruck etc. Das sind die gefährdeteren. Und die wir halt nicht gut, zum Beispiel, die sich nicht gut lagern können, also keine Bauchlage machen können, selbstständig, weil sie nicht am Bauch liegen können. Das ist auch oft, die halt überhaupt schlechter, besser, schlechterer Trainingszustand und so. Also gewisse Sachen sehen wir schon und denken uns gleich, puh, das könnte eng werden. Aber dann gibt es immer wieder ganz überraschend welche, die das dann trotzdem sehr gut wegstecken und andere, die wir auch so lang kämpfen, eben auch zum Beispiel nicht zu intubieren und dann klappt es doch nicht. Die sich auch so wahnsinnig bemühen und versuchen auch alles mitzumachen und so.
Sie haben beim ersten Gespräch gesagt, der Satz ist mir so hängen geblieben, dass sich 2 Tage manchmal anfühlen wie ein halbes Jahr, weil sich so viel ändert. Ja. Ist das so geblieben oder hat sich das... Beruhigt.
Nein, also die ganz große, also steil war die Lernkurve in den ersten 6 Wochen, würde ich sagen. Da haben wir irrsinnig viel über die Krankheit herausbekommen, wo sich dann immer wieder, was sich ganz viel als falsch herausgestellt hat und dann gewisse Dinge haben sich dann irgendwie so langsam durchgesetzt und einiges von denen ist durchaus nach wie vor so, wie wir das machen. Aber wir haben jetzt nicht mehr in dem, also das Wissen über die Erkrankung ist natürlich explodiert, was Publikationen angeht. Wir haben in den ersten Wochen, 1,5, 2 Monaten, finde ich, wahnsinnig viel über diese Dinge ausprobiert, verstanden und einiges davon hat auch als durchaus gut befunden. Und die Informationsflut ging natürlich ungebremst weiter bis heute. Aber an den Dingen, die ich jetzt am Patientenbett anwenden kann, ist das jetzt nicht so steil weitergegangen wie in den ersten Monaten, meiner Meinung nach.
Weil Sie haben eigentlich schon damals relativ früh, relativ voraussichtig ein paar Dinge gesagt, nämlich, das ist keine Lungenkrankheit alleine, das Immunsystem spielt eine große Rolle. Die Blutgerinnung und die Beatmung, wie die WHO das anfangs empfohlen hat, ist auch nicht das einzige Mittel. Oder nicht die intensive Beatmung, glaube ich, vor allem. Das sind die Learnings eigentlich hauptsächlich.
Ich habe am Anfang sehr, eben das mit dem Immunsystem hat sich ja dann, es war ja Cortison am Anfang verboten, dann kamen die großen. Hat man aber eindeutig gesehen, dass ein wahnsinniges Entzündungsproblem besteht und hat halt Cortison gegeben, obwohl es eben damals verboten war und auch mit gutem Erfolg. Und dann später kamen auch riesige Studien, die es auch bestätigt haben, man muss etwas tun, zum Beispiel Cortison. Einer der immer noch der besten Interventionen, die wir anbieten können. Und das andere, dass mit der Blutgerinnung, dass da so viele Gerinnsel entstehen, dass man in irgendeiner Art und Weise schärfer antikoagulieren muss. Wahrscheinlich nicht ganz therapeutisch, aber auch nicht nur prophylaktisch, also irgendwo dazwischen. Das ist jetzt das letzte Wort auch noch nicht gesprochen, aber das ist jetzt auch nicht ganz falsch gewesen. Und das mit der dass man auf jeden Fall nicht Leute intubieren soll, nur weil sie diese Erkrankung haben und mehr als 6 Liter Sauerstoff brauchen, so wie das tatsächlich am Anfang empfohlen wurde überall. Das hat sich auch auf jeden Fall durchgesetzt. Wann der ideale Zeitpunkt ist, jetzt zu intubieren, und man muss natürlich nach wie vor schwere Verläufe, Menschen mit einem Verlauf intubieren, wann der ideale Zeitpunkt ist, wissen wir leider immer noch nicht. Mhm. Und es gibt Menschen, die wir wahrscheinlich zu lange auch nicht intubieren.
Aber es ist insgesamt intubieren Sie weniger als am Anfang.
Ja, am Anfang hieß es ja, das haben wir uns auch dran gehalten, aber nur sehr kurz, ungefähr 2 Wochen lang, dass man sozusagen jeden Patienten mit einem schweren Verlauf intubieren soll, weil die werden sowieso alle schlechter werden und es ist so gefährlich fürs Personal und man soll sie lieber schon sozusagen prophylaktisch intubieren. Mhm. Das haben wir aber nur sehr, sehr kurz gemacht und es hieß auch, man kann diese ganzen Beatmungsformen, die man sonst macht, eben mit der Hochflusssauerstoff und Maskenbeatmung, das soll man alles nicht machen, das ist so wahnsinnig gefährlich und es werden sich alle anstecken und alle werden sterben vom Personal. Das haben wir dann, wir und viele andere gedacht, dafür haben wir die Schutzausrüstung. Mhm. Und wir sind doch nicht alle gestorben. Es ist Gott sei Dank bei uns überhaupt niemand. Es haben sich zwar viele Kolleginnen und Kollegen angesteckt, aber niemand hat einen schweren Verlauf.
Es haben sich viele angesteckt?
Na schon. Im Laufe der Zeit.
Und haben Sie sich auch angesteckt? Nein. Aber niemand hat einen schweren Verlauf?
Niemand hat einen schweren Verlauf von uns, ja. Mhm. Das war ja auch der Ängste am Anfang, dass wir gegenseitig intubieren müssen dann irgendwann.
Ja, weil Sie ja gerade da, wo die Virenlast am höchsten ist, stehen.
Ja. Ja. Mhm. Aber eben die Schutzmaßnahmen, die funktionieren schon, wenn man sie gewissenhaft einhält. Mhm. Und dann kann man eben auch diese ganzen Therapien durchaus anwenden.
Woher kamen denn die ersten Informationen, dass das für das Personal so gefährlich ist? Kam das aus China?
Ja, aus China, wobei das ja lange am Anfang gesagt wurde, dass es natürlich sich dort niemand ansteckt. Mhm. Wurde ja auch überhaupt gesagt, dass es keine Ansteckung, dass Menschen sich ja gegenseitig gar nicht anstecken können am Anfang. Also mit China, aber in Italien, also aus Italien wussten wir es fix, dass sich irrsinnig viele Menschen im Spital angesteckt haben, also Personal.
Mhm. Also das war eigentlich das größte Learning aus Italien und Amerika dann wahrscheinlich auch.
Und dann aus New York, dann also auch zur Krankheit selber haben wir wahnsinnig viel, weil eben in New York war gleichzeitig ein Ausbruch wie bei uns, haben wir sehr viel gelernt.
Ist glaube ich, auch die Sterblichkeit zurückgegangen der Intensivpatienten, oder?
Also am Anfang war die sehr, sehr hoch und die ist dann sehr zurückgegangen, wobei man jetzt weiß, der größte Faktor wahrscheinlich für die Sterblichkeit ist das, wie belastet sind die Gesundheitssysteme. Wenn die Gesundheitssysteme sehr belastet sind, kann nicht so eine gute Therapie angeboten werden. Und es sterben mehr Leute. Und wenn die Gesundheitssysteme weniger belastet sind, dann sterben weniger Leute. Natürlich hat es auch was damit zu tun, was für eine Therapie du anbietest und wie gut du organisiert bist, wie gut deine Abläufe funktionieren, dass da gut und effizient gearbeitet wird und möglichst natürlich nach einem vernünftigen Wissensstand. Also, dass du dich auch intensiv mit dem beschäftigst. Aber ganz viel ist tatsächlich das größere Ganze.
Mhm. Ich habe jetzt bis jetzt eigentlich noch nicht richtig verstanden, wie Österreich dann eigentlich zu dieser höheren Übersterblichkeit gekommen ist. Das liegt aber nicht am Gesundheitssystem.
Aber natürlich war das Gesundheitssystem über viele Wochen völlig an der Grenze.
Mhm. Aber da gibt es also nicht so eine Antwort, oder ist das?
Das ist außerhalb meines, ich kann nur etwas sagen zu den Menschen im Spital und nicht nur Sterblichkeit in der ganzen Gesellschaft sprengt. Also das ist jenseits meiner Kompetenz, aber ich kann sagen, dass in den Wochen, wo sehr, sehr, sehr viele Menschen im Spital waren, sicher auch insgesamt die Chance, einen schlechten Verlauf zu haben, höher war. Ist einfach so.
Weil man sich nicht so intensiv um jeden Einzelnen kümmern kann einfach.
Weil man sich nicht so intensiv kümmern kann, weil man unter Druck ist, weil Menschen, die sonst vielleicht gar nicht mit Intensivmedizin zu tun haben, Intensivpatienten betreuen müssen. Da werden ja dann wird ja dann alles hochgefahren und genützt, was, was irgendwie geht. Und das ist schon eine etwas, was man jetzt nicht einmal so schnell erlernt.
Mhm. Sie haben ja damals erzählt, dass in der normalen Covid-Station Studentinnen eingesetzt wurden bei den leichteren Beatmungsgeräten. Mhm. Hat sich das bewährt? Sind die noch im Einsatz?
Diese Beatmungsgeräte auf der Normalstation? Mhm. Ja, das hat sich wahnsinnig bewährt. Also das haben dann ja auch, das wurde dann auch vielerorts nachgemacht, dass man eben auch mit diesen mit dieser Hochflusssauerstofftherapie unbedingt schon auf der Normalstation arbeiten muss. Möglichst aber mit einem Monitoring, wenn man mit sehr, sehr hohen Konzentrationen und Flüssen arbeitet.
Und auch der Einsatz der Medizinstudenten?
Ja, die Medizinstudenten haben uns wahnsinnig geholfen während der ersten Welle tatsächlich und waren super fleißig und toll. Einige von denen sind Gott, werden auch sicher eine gute Karriere in der Intensivmedizin hoffentlich antreten.
Die haben Feuer gefangen.
Ja, ich glaube schon, einigen hat das, glaube ich, ganz gut gefallen. Oder jedenfalls für diese Akutmedizin durchaus konnten sich hoffentlich einige begeistern. Und auch jetzt noch helfen und Studenten an verschiedenen Orten.
Ich habe in Ihrem Paper da auch gelesen, es gibt sowas ein Phänomen, ein neues, das habe ich Hypoxemic. Was ist das genau?
Also das ist kein neues Phänomen, aber das ist ein Phänomen, das man halt bei Covid in einer bisher ungeahnten Dichte gesehen hat. Mhm. Und das war eben auch einer der Gründe, die uns so stutzig gemacht haben, was die Intubation angeht, dass die Patienten, obwohl sie sehr tiefe Sättigungswerte haben, mit den Sauerstoffmessgeräten, die sie haben, also wo die Sauerstoffsättigung in ihrem Blut gemessen wird, nicht die erwartete Atemnot haben und auch nicht irgendwie verwirrt oder beeinträchtigt sind, sondern wahnsinnig redselig und gern auch noch am Handy. Und also was mich wahnsinnig stutzig gemacht hat, war, dass eine Kollegin gesagt hat, sie musste diesen Patienten intubieren, weil die Sättigung war eben so und so schlecht, also ganz schlecht, irgendwie, weiß ich nicht, 79 oder sowas, ja, und wir haben und alt und Covid und so weiter, es war noch ganz am Anfang, und dass der so viel geredet hat und dass sie zu ihm gesagt hat, sie müssen jetzt aufhören zu reden, ich kann mich nicht konzentrieren, ich kann sie so nicht intubieren. Und niemals zuvor haben wir einem Patienten sagen müssen vor der Intubation, sie müssen jetzt so aufhören zu reden, weil die Patienten sind normalerweise total im Eck und bedient und atemlos und kriegen gar nicht, sind eigentlich schon in einer Art Koma. Bei den Covid-Patienten ist das eben sehr häufig, dass wir sehr tiefe Sättigungen messen und die Patienten aber in einem ausgezeichneten neurologischen Zustand sind und auch noch, also ganz klar im Kopf sind und auch keine Atemnot verspüren, obwohl sie schon rasch atmen. Und das ist eben, nimmt man an, gar nicht so etwas Covid-spezifisches, sondern es ist sich erstens der Körper halt an das gewöhnt hat, an die immer sinkende Sauerstoffsättigung. Mhm. Und da sie so rasch atmen und so viel Kohlendioxid abatmen dabei, das so niedrig ist, so wie bei den Menschen, die auf den Mount Everest hinaufsteigen, haben sie gleichzeitig niedrigen Sauerstoff und niedrigen CO2 im Blut. Und das verändert offensichtlich die Wahrnehmung im Gehirn dieses Zustandes. Und ja, das ist jetzt nicht Covid-spezifisch, aber bei Covid besonders häufig und ein sehr häufiges, interessantes Krankheitsbild. Und wir haben also Sättigungen gesehen, das ist nicht, wusste nicht, dass das so mit dem Leben vereinbar ist. Und es ist aber nichtsdestotrotz sehr gefährlich. Weil man kann von diesen, wenn man da mal da sich auf dieser absteigenden Kurve befindet, unfassbar schnell dann auch tatsächlich gar keine Luft mehr bekommen.
Also von Rätseligkeit bis
Wir sehen auch ganz oft, dass die dann plötzlich neurologisch komisch werden. Also einen Augenblick sprechen sie noch fließend drei Sprachen und im nächsten Augenblick telefonieren sie dann mit der Fernbedienung und dann ist es meistens vorbei und dann muss auch intubiert werden.
Und ist dieses jetzt ungewohnt häufig auftretende Phänomen eine Erkenntnis für die Intensivmedizin? Kann man da irgendwas draus ableiten?
In dieser Dichte, nein, aber wir haben das einfach in dieser Dichte bisher noch nie gesehen. Es ist ja nicht es ist von der Pathophysiologie nicht etwas ganz Einzigartiges, aber es ist aus irgendeinem Grund atmen diese Patienten halt auch besonders schnell und atmen so viel CO2 ab und das dürfte irgendwie das, die Empfindlichkeit im Gehirn vielleicht auch verändern, jetzt ganz einfach ausgedrückt. Mhm. Aber also Theorien gibt es viele, warum das so ist. Aber es ist nicht, was es nur bei Covid gibt, vermutlich.
Mhm. Ganz anspruchsvoll, das haben Sie auch beschrieben vor Monaten in unserem Gespräch, ist ja auch wie die Arbeitsabläufe, wenn man mit dieser Schutzkleidung arbeiten muss, organisiert sein müssen und die Kommunikation. Und hat sich das eingespielt?
Ja, total. Also während wir am Anfang, wie die Kuh vom Tor gestanden sind und auch diesen wahnsinnigen Zeitdruck gefühlt haben, wir haben irgendwie das Gefühl gehabt, alles dauert viel zu langsam, müssen viel schneller sein, es werden alle sterben, wenn wir nicht sofort hier Gänge kommen, hat sich das total eingespielt jetzt.
Das heißt, die Stimmung ist jetzt auf der Intensivstation ganz anders? Ruhiger? Oder?
Ja, wir sind mit dem gewachsen und ich bin auch wirklich sehr froh darüber, dass die Stimmung bei uns auch nie wirklich schlecht war. Also wir waren natürlich gestresst am Anfang, sehr. Frage. Aber alle wollten arbeiten. Es gab so wenig Krankenstände wie noch nie. Es ist nie jemand bei uns in Quarantäne gegangen. Es musste auch niemand in Quarantäne, weil wir hatten immer die Masken permanent und so, dadurch waren wir kein K1-Kontakt. Also unsere größte Angst war eigentlich, dass das Gesundheitsamt kommt und sagt, es muss irgendjemand von uns in Quarantäne. Niemand wollte das versäumen, diese Sache. Und natürlich ist diese Spannung nicht aufrechtzuerhalten für ewig, aber die Stimmung ist auch nie gekippt.
Mhm. Und die Angst, sich anzustecken, ist die größer geworden oder ist die immer da?
Die gab es natürlich schon und es gibt dann manchmal Dinge, die passieren, wo irgendwas schief läuft, ein Beatmungsschlauch sich löst und plötzlich sprüht das ganze Zeug herum oder es rennt doch jemand ins oder man macht doch einen Fehler beim Ausziehen dieser Dinge oder so. Und dann hat man schon kurzzeitig Angst, habe ich mich jetzt angesteckt. Aber im Großen und Ganzen ist das zwar da, aber man hat dann auch immer mehr gewusst, dass das halt ein Aerosol-Thema ist und dass wenn man die Maske korrekt trägt und so die richtige Maske, dass ein Teil der Schutzausrüstung wahrscheinlich auch nicht so wichtig ist. Am Anfang haben wir sogar, weiß ich nicht, die Hosen in die Socken, haben wir noch extra Socken und die Hosen in die Socken gestopft und die Schuhe desinfiziert und alle möglichen Dinge gemacht. Wir machen zwar die Abläufe immer noch, wie sie sich gehören und wie es von der Hygiene vorgegeben ist, aber bei einem Teil der Dinge denke ich mir, ich mache es, weil es sich gehört. Aber das Wichtigste ist, dass die Maske dicht sitzt.
Aha, okay. Also das ist jetzt irgendwie eindeutig.
Ja, das die ganzen Oberflächen und so. Natürlich, man muss im Spital immer sauber arbeiten und man darf eine Position in die nächste tragen. Das ist sowieso zu erwarten. Und korrekte Händedesinfektion war bei uns immer schon ein
Mut. Aber damals war noch nicht so klar, wie das mit den Schmierinfektionen ist.
Ja, aber es war ja am Anfang lange Zeit ein irrsinniger Fokus auf diesem Händewaschen. Es ist eh immer gut, wenn die Leute sollen sich ruhig die Hände waschen. Es ist gut und ich hoffe, diese Kindergeneration wäscht sich mehr die Hände. Das haben sie irgendwie gelernt, das finde ich gut. Hände waschen ist immer gut, aber mit dieser speziellen Erkrankung hat das jetzt nicht so viel zu tun. Aber im Spital natürlich schon. Im Spital ist alles in einer Hände. Da ist natürlich Desinfektion, Hygiene immer wahnsinnig wichtig.
Und was ist jetzt das Stressigste in Ihrem Arbeitsalltag?
Naja, einerseits die Moral hochzuhalten im Team. Das ist immer ein Faktor. Also, dass da, es gibt natürlich immer auch so, es gibt überall immer wieder auch negative Tendenzen, dass die nicht irgendwie Oberhand gewinnen, dass die Stimmung gut bleibt, dass die Leute einigermaßen gerne zur Arbeit kommen, dass wir das Bestmögliche für die Patienten immer rausholen. Diese Dinge, die halt immer sind, dass auch niemand die, gibt dann natürlich schon noch Leute, die sagen, ach, schon wieder, also Covid, 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 immer nur Covid. Mir macht es jetzt weniger. Andere sagen, puh, und alle andere Sachen sehen und ich bin Arzt geworden und immer noch Covid. Aber,
ach so, okay.
Ja, die Jungen halt. Also ich werde bezahlt, dass ich intensiv kritisch Kranke versorge, was die jetzt haben. Das habe ich nicht zu bestimmen. Also das mache ich einfach. Aber jedenfalls diese ganzen Stimmungssachen und natürlich eben, wir hatten natürlich dann schon auch viele Krankenstände, Einspringen, Überstunden, Überlastung, all das war schon alles sehr real, dass die Stimmung halt nicht kippt. Und natürlich sind diese Wellen, die Steuerung, wie viel, die wir nicht in unserer Hand ist, aber wir erleben es natürlich, wie viele, wo gehen die Covid-Patienten, wo gehen die Nicht-Covid-Patienten hin, wie voll sind die Spitäler, das belastet uns natürlich.
Und diese zum Beispiel Anti-Corona-Demos und die Covid-Leugner, tangiert Sie das oder schalten Sie da ab?
Nein, es wundert mich und es wundert mich nicht. Aber ich glaube nicht jetzt unbedingt mehr als andere Menschen, die bei Verstand sind.
Aber wenn man so am Intensivbett steht, ich stelle mir das so vor, dann kommt es einem besonders absurd vor, dass es Leute gibt, die sagen, das ist keine ernsthafte Krankheit.
Natürlich, aber wir haben es immer mit viel Unwissenheit und so zu tun. Es ist ja nicht die erste ansteckende Erkrankung, wo die Leute absurde und verrückte und bösartige Sachen sagen, wenn man an HIV/AIDS denkt oder so.
Das stimmt.
Das ist nicht neu. Ich meine, diese Art von Idiotie und die Art und Weise, wie sie halt kommunizieren können, ist vielleicht neu, aber.
Also, ja, ich glaube, das war in den Anfängen bei AIDS. Das hat man vielleicht vergessen, aber das war auch ganz schön bizarr.
Ja, ja.
Sie haben da in Ihrem Paper mit Ihren Co-Autorinnen geschrieben, dass Sie noch weit entfernt von einem anerkannten pathophysiologischen Modell sind. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was das heißt. Das war Ende August, sind Sie schon näher und was heißt das überhaupt?
Ja, das heißt, dass man jetzt ganz genau sagen kann, was passiert hier, warum kommt es zu diesen Veränderungen, was ist das Wichtigste, auf was muss man sich konzentrieren, warum funktioniert das und das nicht. Das gibt es immer noch nicht. Also natürlich kommt man dem näher, aber dass wir uns jetzt wirklich wahnsinnig gut auskennen, das gibt es immer noch nicht. Und die Therapien sind auch alle eher enttäuschend. Jetzt abgesehen von Cortison, diese teuren Therapien, die da wurde ja verschiedenstes ausprobiert und propagiert. Ich bin der Meinung, dass das alles relativ wenig nützt. Und leider hat sich jetzt noch nichts wirklich durchgesetzt, meiner Meinung nach. Andere sehen das vielleicht anders.
Aber was nützt dann eigentlich nur das eigene Immunsystem dann?
Ja, oder? Ja, das, was nützt, das ist eine wahnsinnig gute, schwierige Frage. Aber die Behandlung von viralen Lungenentzündungen ist uns immer schon schwer gefallen, wo wir keine wirklichen Medikamente dafür haben und wo wir halt versuchen, den Schaden zu minimieren. Mhm. Und dem Körper die Zeit erkaufen versuchen, dass er wieder gesund wird. Und so viel mehr machen wir jetzt leider bei Covid jetzt auch nicht, obwohl wir wahnsinnig viel tun. Aber wir haben jetzt noch kein Medikament, das ganz toll wirkt.
Mhm. Also es gibt so einen Medikamentenkoffer, mit dem man noch experimentiert, aber nichts ist so.
Nichts hat sich so richtig, nichts von. Es ist offensichtlich, das ist so kompliziert und es passieren so viele Dinge auf einmal. Wir können diese Dinge, die da so rasch passieren, im Rahmen dieser Erkrankung bei schweren Verläufen nach wie vor schwer in den Griff bekommen. Mhm. Also was sich da an Entzündung und an Gerinnungsaktivierung so rasch so große Schäden offensichtlich anrichtet.
Mhm. Aber Sie wirken irgendwie auf mich so, als würden Sie jetzt besser mit der Ungewissheit leben können.
Ja, ich habe am Anfang natürlich auf jeden Fall. Am Anfang waren wir viel nervöser noch. Wir haben jetzt waren noch viel mehr Unbekannte. Wir haben jetzt schon ein gewisses Konzept, wie wir erkennen, wer ist kränker, wer braucht was, wo versucht man was. Da haben wir schon jetzt eine gewisse Routine bekommen. Aber wir sind weit davon entfernt, jetzt da es gibt aber trotzdem keinen durchschlagenden Erfolg, wie, weiß ich nicht, wenn man bei anderen Erkrankungen weiß, was man für einen Erreger hat und dann ein Antibiotikum verwenden kann.
Mhm.
Auch da konnten wir teilweise zu spät und es sind schon zu viele Schäden passiert. Aber das ist dann doch was ganz anderes. Oder wenn man denkt, wie effizient offensichtlich die Impfungen sind, sind wir da bei der Behandlung überhaupt nicht in der Nähe von so wirksamen Therapien.
Und jetzt hat sich das Virus schon wieder Mutationen einfallen lassen. Auf was stellen Sie sich da ein? Oder ist das einfach jetzt wieder eine neue Ungewissheit?
Also was man bisher weiß davon, und ich bin natürlich da überhaupt keine Spezialistin dafür, ist das halt möglicherweise eine ansteckendere Variante. Die macht jetzt mir nicht Sorgen, dass die Behandlung anders ist.
Mhm.
Aber das ist dann wieder eher die Sorge, dass sich vielleicht noch mehr Leute anstecken.
Mhm.
Aber da sind noch ganz viele Fragezeichen.
Mhm. Hat man eigentlich auch neue Erkenntnisse aus der Obduktion von Covid-Verstorbenen gewonnen bereits, oder ist da nicht so viel zu holen?
Natürlich, man hat schon viele interessante Sachen natürlich gesehen in Obduktionen. Also einerseits diese diese Gerinnungsaktivierungsschäden und dann immer wieder halt wirklich unfassbar veränderte Lungen.
Mhm.
Also von den Patienten, die dann versterben, die wir dann am Schluss teilweise auch nicht mehr beatmen können. Schlechte Verläufe halt.
Und die Lungen sind zerstört dann?
Ja, es sind so stark verändert, dass man da, also bei denen mit den schlechten Verläufen, ja, ich rede von denen mit den ganz, ganz schlechten Verläufen, aber also manche scheinen da irgendwo dann nochmal abzubiegen in eine Bahn, wo es dann überhaupt nur mehr bergab geht. Aus dem wird dann auch nicht mehr rauskommen.
Mhm. Was sind für Sie denn jetzt noch die ganz großen offenen Fragen?
Was sind die ganz großen offenen Fragen?
Oder auch kleinen, vielleicht habe ich so hochgehängt.
Also wir würden gerne genauer wissen noch, wann wir intubieren sollen, dass wir nicht manchmal das Gefühl haben, es ist jetzt doch zu spät. Und natürlich, wie wir auch noch vieles über, wie wir beatmen. Ich meine, da haben wir jetzt schon vieles, glaube ich, gelernt, was ganz gut ist, aber scheint auch nicht bei jedem so gut zu funktionieren. Aber bei den Medikamenten bin ich persönlich nicht wahnsinnig optimistisch, dass noch so was ganz, ganz Tolles nachkommt. Aber ich würde mich natürlich freuen. Ich hätte schon, es wäre natürlich sehr gut, wenn es zielgerichtetere Therapien noch gäbe, die das Immunsystem irgendwo, also wahrscheinlich nach Subgruppen, nach Vorerkrankungen oder irgendwie unterschiedlich differenziertere Therapien, sowohl für das Immunsystem als auch für die Gerinnung. Und das hängt ja auch wieder zusammen. Aber so die ganz großen Fragen habe ich jetzt nicht, sondern eher, wie wird uns das, wie wird uns diese Krankheit weiter begleiten?
Die wird uns noch länger begleiten.
Also uns in der meiner Abteilung auf jeden Fall. Also wie es sozusagen die ganze, wie groß es in der ganzen Gesellschaft ist, weiß ich nicht. Aber ich meine, wir haben den ersten Patienten gehabt und wir rechnen dann auch damit, noch den letzten zu haben.
Aber Sie glauben, es wird einen letzten geben?
Naja, ich glaube, es wird einmal so sein, dass wir vielleicht irgendwann wieder auch andere Patienten außer Covid haben und vielleicht noch ein, zwei, also was über die, also ganz weggehen, da haben Sie schon recht, weg, los werden wir es nicht mehr.
Das glauben Sie auch, weil das ist eine These, dass wir...
Ja, aber dass dann das nicht mehr diese gesellschaftliche Relevanz hat, hoffentlich.
Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, abonnieren Sie uns doch gerne auf iTunes oder Spotify und empfehlen Sie uns weiter.